Dann begrüße ich Sie recht herzlich an diesem schönen Mittwochnachmittag zu der nächsten Vorlesung Grundlagen, Algorithmen und Datenstrukturen. Wir hatten ja eine Vorlesungsumfrage und ich glaube, wir sind gehalten, über die Ergebnisse der Umfrage auf irgendeine Weise zu reden und inwiefern wir etwas ändern könnten. Im Wesentlichen das Interessanteste, für mich zumindest, sind die Freitextkommentare, weil man aus denen irgendetwas schließen kann. Aber nicht aus allen kann ich irgendwie natürlich ganz großartige Schlussfolgerungen ziehen. Also da gab es zum Beispiel, einer meinte, dass seit die Studiengebühren abgeschafft worden wären, die Qualität der Lehre in den Keller gesunken wäre und alles eine Superkatastrophe. Vielleicht ist das so, aber dann würde ich doch bitten um etwas konstruktivere Vorschläge, damit man darauf irgendwie eingehen kann. Irgendwelche anderen Kommentare bezogen sich auf meinen Schnurrbart. Also das weiß ich nicht genau, ob ich mir jetzt ihn absäbeln soll oder ob ich ihn länger wachsen lassen soll. Wahrscheinlich entspricht er nicht den gegenwärtigen modischen Regelungen, aber ich denke, es ist vielleicht auch irrelevant. Ein anderes war die Äs, die ich gelegentlich einstreue, sollte ich vielleicht kontrollieren. Das ist vielleicht ein lobenswerter Hinweis. Die Rhetorik lässt sich immer verbessern. Das andere ist, einige fanden den Vorlesungsstoff interessant, andere fanden ihn nicht so interessant. Der Anwendungsbezug, da kann ich auch keine genauen, das ist vielleicht nicht ganz so zu vermeiden. In einer Vorlesung, die eine Pflichtveranstaltung ist, das heißt, da müssen alle durch und ob sie jetzt speziell an dem Thema interessiert sind oder nicht. Aber ich kann Ihnen natürlich versichern, selbst wenn ich das vielleicht nicht immer deutlich genug gemacht habe und damit die Anwendungsbezüge vielleicht nicht immer deutlich genug herausgearbeitet habe, die Verfahren, die Sie hier kennengelernt haben, gehören zum elementaren Rüstzeug eines Informatikers und einer Informatikerin. Und wenn Sie versuchen wollen, bei Google sich zu bewerben, dann werden Sie genau diese Sachen gefragt. Und wenn Sie dann da blank sind, dann haben Sie schon mal von vornherein geloost. Und abgesehen von einem Job bei Google, auch in vielen anderen Anwendungen sind Sie letztendlich auf solche banalen Sachen zurückgeworfen, wie ich muss jetzt mal blitzschnell die starke Zusammenhangskomponente in einem Graphen berechnen oder die kürzesten Wege in irgendeinem Sinn. Also insofern würde ich denken, muss man hier ein wenig tolerant sein, prinzipiell gegenüber dieser Vorlesung und einfach die Verfahren nehmen und auffassen als eine Bereicherung der Toolbox, die man hat. Ich überlege gerade noch, ob mir noch irgendein anderer spezieller Kommentar einfällt. Also offensichtlich hat die Humorigkeit vom Julian einen großen Eindruck gemacht, das werde ich ihm weiter sagen, denn ich denke, mit ein bisschen Humor lässt sich vieles ertragen, auch ein schrecklicher Algorithmus, den man nicht mag. Das andere, jetzt unabhängig von der Vorlesungsumfrage, hatten wir das letzte Mal gab es eine Rückfrage. Und die Rückfrage war, hier haben wir einen Algorithmus, das war dieser Algorithmus von Janik und Prim. Und da taucht plötzlich eine Priority Queue auf und man kann fragen, will man diese Priority Queue haben? Kann man das nicht vielleicht einfach durch irgendwas Einfacheres, Billigeres ersetzen? Und es wurde sogar Wikipedia blitzschnell nachgeschaut, wo angeblich der Algorithmus ohne Priority Queue gefunden wurde. Ich habe auch bei Wikipedia nachgeschaut, aber ich habe da jedenfalls die Priority wiedergefunden und insofern muss das da an der falschen Stelle nachgeschlagen worden sein. Aber nichtsdestoweniger ist es auf jeden Fall der richtige Ansatz. Wenn hier ein Algorithmus präsentiert wird oder irgendetwas präsentiert wird, nehmen Sie es nicht einfach unhinterfragt hin. Es könnte falsch sein oder es könnte irgendeine Annahme darin verborgen sein, die unnötig ist. Und indem Sie einfach unschuldig nachfragen, ja, warum ist das denn so, könnte man ins Grübeln geraten und vielleicht zu besseren Lösungen kommen. Hier in diesem Falle sollten wir uns vielleicht, sollten wir uns noch einmal versuchen zu klären auf irgendeine Art und Weise, wie der Algorithmus funktioniert und warum er funktioniert. Und dann können wir daraus dann ableiten, was für eine Datenstruktur wir brauchen, um die noch nicht abschließend behandelten Knoten zu behandeln. Und ich habe jetzt hier ein neues Blatt aufgemacht, damit wir ungefähr uns veranschaulichen können, wie die Lage aussieht. Also nachdem der Algorithmus einige Male Elemente aus der Datenstruktur PQ, was immer das, wie immer die implementiert ist, entnommen hat, dann nehmen wir an, dass alle Elemente, die wir da raus entnommen haben und bearbeitet, alle ausgehenden Kanten bearbeitet haben, dass wir für die bereits einen Spannbaum, den billigsten Spannbaum berechnet haben. Das ist diese Menge hier, die mache ich jetzt, habe ich jetzt mal hier so rot und hier habe ich also so Knoten drin, die habe ich schon behandelt und für die habe ich schon endgültig festgelegt, wie ein Spannbaum aussieht. Ja, so, das sind die, die endgültig draußen sind. Jetzt in dieser Datenstruktur PQ ist eine weitere Menge von Knoten. Und wenn Sie so wollen, liegen die hier. Das sind alle diejenigen Knoten, die von diesen endgültig behandelten, für die ich schon den billigsten Spannbaum habe, einen Schritt weit entfernt sind. Das heißt, es gibt hier zu diesen Knoten, meinetwegen auch drei, immer solche Kanten irgendwie von den Knoten, die ich schon habe, in diese Menge. Und alle diese Kanten, die von der einen Menge in die andere Menge gehen, habe ich schon behandelt, weil ich alle ausgehenden Kanten von dieser Menge, die ich jetzt sinnigerweise auch gleich x nenne, von dieser Menge x habe ich alle ausgehenden Kanten schon behandelt, diese blauen Kanten, und die gehen alle in eine andere Menge, in diese Menge y. Diese Menge Y, die ist enthalten, das ist das, was in diesem PQ drin enthalten ist. So, und jetzt erinnern Sie sich an dieses erste Lemma, was wir hatten, und das sagte, dass wenn ich zwei Mengen X und Y habe, die disjunkt sind, und ich einen Spannbaum, dann gibt es immer einen billigsten Spannbaum für die Menge X vereinigt Y, die billigste Kante zwischen X und Y enthält. Und wenn das hier die billigste Kante ist, dann weiß ich über keine andere Kante, ob sie in dem Spannbaum drin ist oder ob ich sie zu dem Spannbaum von X, aufspannt, hinzugeben kann oder nicht, außer für die billigste. Für die weiß ich, das kann ich als Kante für einen billigsten Spannbaum wählen und dann so weitermachen. Ja? Das heißt, ich muss, nachdem ich X abschließend, alle Knoten in X abschließend behandelt habe, kann ich weitermachen nur mit dem Knoten aus dieser Datenstruktur, geheimnisvollen Datenstruktur PQ, beziehungsweise der Menge Y, die ich mit einer billigsten Kante erreichen kann. Weil diese Kante weiß ich, dass die im Spannbaum enthalten ist. Ja? Und den Wert der billigsten Kante, die in einem Knoten endet, das war genau die Priority, die wir verwendet haben zum Ansteuern dieser Priority Queue. Das heißt, wir können nicht irgendeinen Knoten daraus herausnehmen, sondern wir können nur, wenn wir dieses erste Lemma anwenden wollen, nur den billigsten entnehmen. Und genau das machen wir. Okay? Ist dadurch die Sache klarer geworden? Also ich denke, das ist insofern, der Hinweis, die Nachfrage auf jeden Fall wichtig, weil wenn man einen Algorithmus hat, sollte man eine genaue Vorstellung haben, warum er funktioniert, und das hier wäre das nachgelieferte Argument. Wie bitte? Dann fügen Sie eine Kante hinzu zu dem Spannbaum, die nicht unbedingt die billigste ist, und Sie müssten nachher möglicherweise diese Entscheidung wieder revidieren. Aber das Ziel ist ja gerade, alle Knoten, die ich in X einmal behandelt habe, die sind abschließend behandelt und die greife ich nicht mehr an. Okay? Ich glaube, das erste Lemma hatten wir vorhin nur für Partition. Wir haben das für eine Partition des gesamten Graphen X, und hier haben wir das halt für eine Partition für einen Teilgraphen, den wir sukzessive vergrößern. Ja, also dieses x vereinigt y, da haben Sie recht, das ist nicht der Gesamtgraph, sondern ist gerade die Menge x zusammen mit allen Knoten, die in einem Schritt erreichbar sind. Und in diesem Sinne vergrößern wir nach und nach diese eine Komponente x. Okay? Ja, also Okay, dann haben wir uns jetzt angefangen mit Algorithmen für Worte zu beschäftigen und die Hauptaufgabe, die wir uns als erstes gestellt haben, war, ich möchte in einem Text T ein Suchwort S auffinden. Oder ich möchte alle Vorkommen von dem Suchwort S in dem Text T finden. Das sind die zwei Instanzen, mit denen wir uns vielleicht beschäftigen wollen. Und die naive Vorstellung ist, was uns sofort einfällt, wir fangen an, den Tag nachzuschauen, ob das Suchwort am Anfang von dem Text steht. Und wenn das der Fall ist, indem wir der Reihe nach einfach die Zeichen von in S und in T miteinander vergleichen. Und wenn wir am Ende von S angekommen sind, alles war gleich, dann sind wir glücklich. Und wenn nicht, dann schieben wir das Suchwort um eines weiter und vergleichen ab dort die Buchstaben in S mit den Buchstaben in T. Ja? Und das Problem, also das hier wäre der Algorithmus, der sich dadurch ergibt. Wir haben also zwei Schleifen, eine äußere Schleife, die Startpunkte, über die Startpunkte läuft, wo wir das Suchwort ansetzen an dem Text T und dann eine innere Schleife, die vergleicht von dort ab die nächsten Positionen und wenn man bis zum Ende von dem Suchwort angekommen ist und immer die beiden Zeichen, gefundenen Zeichen gleich waren, dann sind wir froh und liefern Ja zurück, es kommt vor, oder es Nein, und dann müssen wir die Startposition, von der ab wir das Suchwort anlegen am Text, verschieben um eins. Ja. Und nochmal zur Erinnerung, hier benutzen wir im Moment, dass alle Wörter indiziert werden die Zeichen in einem Wort angefangen werden zu indiziert zu werden von 0 ab. Also 0 bis m-1 sind die Positionen im Suchwort und 0 bis n-1 die Positionen im Text. Okay? Und wie ist die Laufzeit? Die äußere, im schlimmsten Fall ist das Wort nicht da, kommt das Suchwort nicht vor, dann müssen wir die äußere Schleife starten wir den Vergleich an jeder Position des Texts, die möglich ist, also die nicht ganz hinten ist. Das sind n minus m plus 1 viele Positionen. Und von dort ab laufen wir im schlimmsten Falle m-Stellen entlang, weil man kann es nicht wissen, aber es könnte ja sein, dass immer das letzte Zeichen verschieden ist. Und dadurch ergibt sich eine Anzahl von Vergleichen, die n minus m plus 1 mal m ist, oder wenn Sie sich vorstellen, dass das n größer ist als das m, ist es ungefähr o von n mal m. Also das Produkt von Text und Suchwort. Und die Frage, die sich dann sofort stellt, ist, können wir dieses naive Verfahren verbessern? Okay? Und die Idee ist, eigentlich ist es deshalb nicht so ganz optimal, weil wir schieben das Suchwort um eins weiter, wenn wir keinen Treffer gelandet haben, und dann überlappt eigentlich das verschobene Suchwort mit den Positionen, die ich vorher schon besichtigt habe, in vielen Positionen, in allen Positionen bis auf einer. Und die schaue ich mir jetzt noch ein weiteres Mal an. Und das ist vielleicht irgendwie doof. Ja, vielleicht kann ich die Informationen, die ich beim ersten Durchlauf beim ersten Vergleich gewonnen habe, weiterverwenden. Und und da ist einfach jetzt die Idee, dass ich versuche, eben nicht, wenn das Wort nicht passt, also ich einen Fehlschlag gefunden habe, dass ich das Wort nicht um eins zur Seite rücke, sondern um einen sicheren Abstand. Und zwar, das heißt, ich verschiebe es um so viel, wie ich mindestens verschieben muss, um einen Treffer zu landen. Ja? Und okay, also ich versuche, Und die Frage ist, die Vorstellung ist, ich habe ein, wenn ich es um, sagen wir, 10 Zeichen verschiebe, dann muss ab der Stelle, dann ist das Ganze sinnvoll, wenn ab dem 10. Zeichen im Text wieder ebenfalls ein Präfix steht von dem Wort, was ich bisher schon verglichen habe. Ja, das heißt, ich habe hier, ich suche an dem Ende des Bereichs, wo Text und Suchwort übereingestimmt haben, ein Suffix, das übereinstimmt mit dem Präfix von dem Suchwort. Und das, nach was ich hier genau suche, das lässt sich am besten formalisieren, das müssen, wollen wir jetzt vielleicht formalisieren, und das ist die, das ist der Rand eines Wortes. Ja, also ein Wort Rand, ein Wort R heißt Rand von einem Wort W, wenn es in dem Wort W sowohl als Präfix wie als Suffix vorkommt. Und natürlich ist das leere Wort immer ein Rand von einem Wort, und das Wort W selbst ist ebenfalls ein Rand von sich selber, weil es es ist eben gleich sich selbst. Und natürlich ist sowohl das Epsilon wie das gesamte Wort auf irgendeine Weise trivial und eher uninteressant. Was wir hier suchen, ist den längsten Rand, der auf irgendeine Art und Weise nicht trivial ist, das heißt, der zumindest verschieden von dem W ist. Ja? Also wir suchen einen Präfix, der gleich einem Suffix ist und verschieden von dem W. Okay, das müssen wir uns jetzt mal genau anschauen, was das in einem Beispiel versuchen zu veranschaulichen. Schauen wir uns dieses Wort hier an, A, A, B, A, A, B, A, A. Und was erkennen wir? Also zuerst mal, Epsilon ist natürlich ein Rand, und dann das A kommt hier vorne vor und hier hinten vor. Okay, A ist also auch ein Rand. Und AA, ne, da haben wir hier vorne AA und hier hinten AA. Das heißt, das ist auch ein Rand. Ja? Jetzt die nächstlängere Version ist dieses AAB. AAB ist aber kein Rand, weil das ist kein Suffix. Und dann das nächste ist dieses Präfix, ist aber auch kein Rand, weil das Wort eben nicht mit einem A, sondern mit zwei A aufhört. Das heißt, es kommt später noch ein Rand, nämlich dieser hier. Das taucht nämlich genauso hier auf. Dieses Teilwort taucht genauso hier auf. Und Sie sehen hier, dass dieses Suffix und das Präfix sich überlappen können. Also es ist keineswegs immer so, dass dass diese beiden Teilwörter eben getrennt voneinander liegen. Und dann schließlich, wenn ich jetzt zu noch längeren Wörtern übergehe, hier dann zum Beispiel dieses Präfix, da kommt dieses B ans Ende, das kann also kein Suffix sein, das ist deshalb garantiert kein Rand. Und dann schließlich das nächste Wort ist dieses hier, das hört mit BA auf, aber das Gesamtwort hört mit BAA auf, also ist das auch kein Rand. Das heißt, der nächste mögliche Rand ist dann das Gesamtwort selber. Und wenn ich jetzt nach dem Rand suche, dem größten Rand, der verschieden ist von dem gesamten Wort, dann ist es genau dieser hier. Okay? Und das heißt, dieses AA, BAA ist damit der eigentliche Rand des Wortes W. Und ja, also was ist jetzt die Idee? Die Idee ist, wenn wir hier versucht auf dieser Folie zu visualisieren, wir sind bis zu dieser Stelle hier vorgedrungen, an der wir versucht haben, das Suchwort im Text im Text wiederzufinden, und wir haben eine Übereinstimmung gefunden bis zu dieser Position, und dann gab es hier einen Konflikt. Hier gab es einen Unterschied. Und die Frage ist, wie weit können wir das jetzt weiter rücken? Und dazu schauen wir uns eben an den eigentlichen Rand des Wortes, des Präfixes, des Wortes S, der vor der Unterschiedsposition liegt. Ja, und da finden wir das hier vorne eben, weil es dieses Wort, was den eigentlichen Rand ausmacht, das ist hier dieses Grüne, das liegt hier und das finden wir hier am Anfang und am Ende von diesem Präfix von S. Und dann schieben wir das S so weit, dass dieser Abschnitt hier an dieser Stelle zu liegen kommt. Ja? Das ist der Mindestabstand, um den wir das Wort S verschieben müssen, um das Wort S möglicherweise im Text wiederzufinden. Weil wenn wir sozusagen ein weniger weit verschieben würden, dann würde das ginge nur, wenn wir einen größeren Rand hätten als diesen grünen Bereich. Okay? Das heißt, von den ganzen Vergleichen, die wir bisher gemacht haben, versuchen wir maximal viel wieder zu verwenden. Und die Gleichheit haben wir dann hier bis zu dieser Position J, bis zu dieser Position, jetzt mache ich mal dieses ganze Krickelkrackel wieder weg, und mache jetzt hier nochmal diese Kante. Nachdem ich dann das Wort verschoben habe, habe ich bis zu dieser Position, der Position vor der alten Konfliktposition, bis zu dieser Position habe ich schon überprüft, dass auch nach der Verschiebung das Wort, das Suchwort mit dem Text übereinstimmt. Und ich muss also nach der Verschiebung dann nur an derselben Stelle, wo ich vorher einen Konflikt gefunden hatte, wieder abfragen, ob jetzt eine Gleichheit hier vorliegt. Okay. Und genau zu beschreiben, was wir hier tun, sagen wir so eine Verschiebung der Anfangsposition des Suchwortes. Das nennen wir ein Shift. Und so ein Shift. Ja, also wenn wir einen Konflikt haben, dann müssen wir so ein Shift durchführen. Und die Frage ist, was für ein Shift führen wir durch? Und das Ziel ist, einen sicheren Shift durchzuführen. Das heißt, sicher ist so ein Shift genau dann, wenn das S nicht als Teilwort von W an einer Position dazwischen auftreten kann. Das heißt, wenn ich also keine Position durch den Shift überspringe, die als Kandidatenposition für ein Vorkommen von dem Suchwort in Frage kommt. Führen wir zusätzlich noch eine kleine Schreibweise an. Dieses Delta von einem, wenn wir irgendein Wort S haben, dann soll dieses Delta von diesem S der Rand dieses Wortes S sein. Und zu einem unserem Suchwort, vielleicht sollte ich jetzt hier an dieser Stelle, um das klar zu machen, dass diese Definition fänden wir an auf alle möglichen Wörter, also auch auf Präfixe unseres Suchwortes S. Und für unser Suchwort S betrachten wir jetzt alle Präfixe und alle Präfixe S0 bis zu einer Position J-1, also ein Präfix der Länge J. Und für jedes Präfix betrachten wir den eigentlichen Rand. Schauen wir nochmal hier diese Situation hier an. Wir haben hier erfolgreich gematcht nur ein Präfix und dann kam eben der Misserfolg. Und das Verschieben hängt jetzt davon ab, wie sieht der eigentliche Rand von diesem Präfix aus. Und jetzt könnten wir natürlich denn jedes Mal hinschreiben, oder ich meine, das nutzt uns nichts, das hinzuschreiben. Was uns eigentlich interessiert, ist die Länge von diesem eigentlichen Rand, dieses Präfixes, das heißt die Länge von dem dunkelgrünen Bereich. Ja, und das ist diese Zahl Border von J. Ja, das ist diese Zahl hier, die wir für jedes J in unserem Suchwort bestimmen wollen. Und in unserem Suchwort gibt es zuerst einmal das J gleich 0. Das ist also die erste Position für dieses in diesem Array Border. Und das heißt, wir interessieren uns für den eigentlichen Rand des Präfixes von S0 bis J-1 ist an dieser Stelle -1, also für das Präfix Epsilon unseres Suchworts. Ja, Epsilon, gibt es da irgendeinen Rand? Gibt es da einen Rand? Ja, natürlich gibt es einen Rand, nämlich das Epsilon selbst. Aber es gibt kein Präfix, das verschieden ist von dem Wort selbst, ja, was wir als Kandidaten haben könnten für einen eigentlichen Rand. Das heißt, hier ist irgendwie unsere Definition nicht richtig anwendbar. Und das kennzeichnen wir dadurch, dass wir in diesem Fall J gleich 0 gerade -1 hernehmen. Ja, die Länge des eigentlichen Präfixes von Epsilon erklären wir jetzt für -1. Okay? Und jetzt wenn das Wort ein bisschen länger ist, dann gibt es immer einen eigentlichen Rand. Also zum Beispiel, wenn J gleich, nicht gleich 0, sondern J gleich 1 ist, dann betrachten wir das Präfix von S der Länge 1. Das heißt, das besteht einzig aus dem Buchstaben S0. Was ist dann der eigentliche Rand von einem Wort, das nur aus einem einzigen Zeichen besteht? Das ist das leere Wort. Weil die Menge aller Präfixe von einem Wort der Länge, das nur aus einem Zeichen besteht, ist entweder Epsilon oder das Wort selbst. Beide, sowohl das Epsilon wie das Wort selbst, sind sowohl Suffix wie Präfix und damit beide Ränder. Und da das Wort selbst als ausscheidet, wenn wir auf der Suche nach dem eigentlichen Rand sind, bleibt nur Epsilon übrig. Also in dem Fall ist der eigentliche Rand, die Länge des eigentlichen Rands 0. Okay? Und andernfalls könnte das länger sein. Es könnte aber auch sein, dass auch bei einem längeren Wort der eigentliche Rand die Länge 0 hat. Da machen wir ganz schnell ein Beispiel, wenn das Wort zum Beispiel ABC lautet. Ja? Wenn es ABC lautet, dann ist offensichtlich so, dass es gibt kein Präfix, also die einzigen Präfixe dieses Worts, die auch als Suffix auftauchen, sind eben Epsilon und das Gesamtwort. Und damit ist der eigentliche Rand von diesem Wort ebenfalls, die Länge des eigentlichen Randes von diesem Wort ebenfalls 0. Okay? Gut. So, also dieses Border von J gibt uns also für jedes Präfix der Länge J von unserem Suchwort die Länge des eigentlichen Rands oder -1, wenn sie nicht existiert. Und machen wir die folgende, habe ich Ihnen versucht, intuitiv zu erklären, und das steht jetzt hier in diesem Lemma, ist das noch einmal festgehalten als Eigenschaft. Angenommen, wir haben bereits ein Präfix der Länge J mit unserem Text verglichen, ab einer Position ab irgendeiner Position, und finden wir dann ein Mismatch an der nächsten Position, dann ist dann dürfen wir das Suchwort um J minus, mache ich jetzt mal in grün, aber auf diese Weise gehighlightet, dann dürfen wir um J minus Border von J Positionen das Suchwort weiterrücken. Also I erhöhen auf I plus J minus Border von J. Und dieser Shift ist sicher. Wir verpassen zwischendrin keine weiteren Positionen, an denen das Wort passen könnte. Und hier ist das noch einmal etwas größer, das aus dem Beispiel, was ich Ihnen vorher schon gezeigt hatte, noch einmal hingemalt. Wir sehen hier die Position I, von der wir ausgehen, ab der wir das Suchwort mit dem Text vergleichen. Wir haben an der Position I plus J des einen Unterschied festgestellt, und das heißt, die an den Positionen I bis I plus J minus 1 stimmt der Text mit dem Suchwort überein, und wenn wir und dieser Abstand hier, der Abstand, um den wir dann das Suchwort weiter rücken, ist dann J minus der Länge des eigentlichen Randes des Wortes S. Und wie Sie sehen hier, wie diese Subtraktion zustande kommt. Dieser Abschnitt, um den wir diese Distanz, um die wir hier weiter rücken, ist halt hat die Länge J, das ist die Gesamtlänge, die wir an Positionen hier zur Verfügung haben, bis in dem hell- und dunkelgrünen Bereich, und davon müssen wir die Länge des Randes abziehen, des eigentlichen Randes abziehen. Okay? Das heißt, an der nächsten Stelle werden wir wieder diese Position an der Position I plus J einen Vergleich durchführen. Okay. Und wenn wir das jetzt, wenn wir diese Behauptung beweisen wollen, dann, diese Überlegung, die ich Ihnen jetzt an der Folie versucht habe zu visualisieren, ist hier nochmal textuell hingeschrieben. Die Hauptüberlegung, die man sich machen muss, ist, dass wenn immer ich um irgendein Stück hier, um irgendein Stück das Suchwort nach rechts verschiebe und dann anschließend das S im Text wiederfinde, dann muss bei der Überlappung der Stellen, die ich vor dem Konflikt hatte, und dem Präfix des verschobenen Suchwortes, dann müssen diese beiden halt einfach gleich sein, weil sonst hätte es ja vorher schon einen Unterschied gegeben. Ja, und das heißt, alle möglichen Verschiebungen sind Ränder. Und die kürzeste Verschiebung ergibt sich, wenn ich den maximalen Rand verwende. Okay. Und das liefert uns jetzt direkt eine Verbesserung des naiven Verfahrens. Und diese Verbesserung des Verfahrens geht auf die Herren Knuth, Morris und Pratt zurück und geht auf die 70er Jahre zurück. Wie bitte? Sagen Sie nochmal lauter, ich habe es nicht akustisch verstanden. Ja. Naja, ich meine, in dem Moment, wo ich überhaupt ein Stück verschiebe und den Konflikt an derselben Stelle wiederfinden möchte und nicht vorher schon einen Konflikt haben will, ich möchte ja nicht einen zusätzlichen Konflikt vorher haben, weil dann hätte ich ja keinen Match. Also zumindest in dem Bereich, den ich schon gesehen habe, möchte ich keinen Konflikt nach der Verschiebung haben. Das heißt, das Präfix des verschobenen Wortes muss bis zu der Konfliktstelle muss mit dem entsprechenden Suffix des ursprünglichen Wortes vor der Konfliktstelle übereinstimmen. Sonst hätte ich ja einen Konflikt vorher schon, vor der Stelle I plus J. Ja? Und das heißt, hier habe ich eine Übereinstimmung von einem Präfix mit einem Suffix, das heißt einen Rand. Und da ich möglichst, da ich keinen Rand, der mir zu einem möglicherweise zu einem Match, keine Verschiebung um so einen Rand verpassen möchte, die möglicherweise noch zu einem Match führt, darf ich möglichst wenig nur verschieben, und die geringste Verschiebung erhalte ich, wenn ich den Rand mit der maximalen Länge nehme. Weil das von hinten gewissermaßen abgezogen wird. Wenn Sie hier nochmal dieses Bild sich anschauen, wenn Sie einen größeren Rand hätten, dann würden Sie weniger weit verschieben. Und da wir hier den größten Rand nehmen, verschieben wir am wenigsten weit. Wenn ich einen kleineren Rand nehme, würde ich ja noch mehr verschieben. Okay? Weitere Zweifel an dem Algorithmus da hinten? Nochmal. Wofür benötige ich den Algorithmus? Bitte. Jetzt hoffe ich mal, dass irgendjemand anders mir hilft. Jetzt bin ich verloren. Ja, ich suche nach dem Suchwort in unserem Text. Das letzte Mal sagte ich, ich weiß in meinem Java-Programm, irgendwo habe ich eine Methode Murks verwendet und die möchte ich jetzt finden. Und dann rufe ich natürlich irgendwie meine Find-Funktion auf. Könnte ich natürlich machen, aber die muss irgendwie implementiert sein. Und so ist sie implementiert. Okay? Und das andere ist, an vielen Stellen, wenn Sie große Datenmengen durchsuchen, suchen Sie nach Mustern. Sie geben ein Muster vor und Sie fragen sich, wie oft kommt es zum Beispiel vor, dass ein Kunde Dosen Bier und Würstchen gekauft hat. Zusammen finden Sie, dass es immer der Fall ist, und dann werden Sie das Dosenbier neben den Würstchen machen. Also Big Data funktioniert ohne diesen Algorithmus nicht, um es mal auf einen Punkt zu bringen. Ja, ich habe natürlich jetzt maßlos übertrieben. Natürlich lassen Sie diesen Algorithmus nicht laufen, weil man hat da nicht nur sucht man nach einem genauen Match des Suchwortes in dem Text. Oft hat man aber nur Eigenschaften, man weiß gar nicht mehr, dass die Methode Murks heißt, man weiß nur, dass sie mit MU anfing, und dann lässt man sich alle Methoden anzeigen, die mit MU anfangen. Also das sind dann Variationen davon, oder man versucht mit Fehlern zu matchen, man versucht alle Vorkommen von einem Wort zu finden, das so ähnlich ist wie das angegebene. Das sind aber letztendlich dann Variationen von diesem Verfahren, die aber nicht uninteressant sind, sich solche auszudenken. Okay, weitere Fragen? Gut, wir hatten jetzt den eigentlichen Rand. Ich tue in die falsche Richtung laufen. So, hier. Der heißt also KMP, weil die Autoren Knuth, Morris und Pratt sind. Und Knuth ist der berühmte Donald E. Knuth, der dieses mehrbändige Werk über die effizienten Algorithmen geschrieben hat. Hier, dieser Algorithmus, sagte ich, ist im Wesentlichen eine Verbesserung des naiven Algorithmus, mit dem einzigen Unterschied, dass wir in dem Falle, wo wir eben keinen Match gefunden haben, sondern einen Konflikt, eben nicht um 1 weiter wandern, sondern um einen größeren Betrag. Also das entsprechend sieht der Algorithmus so aus. Zuerst einmal brauchen wir natürlich dieses Array mit den Werten Border von J. Das müssen wir erstmal vorberechnen, und wir müssen uns dann später noch überlegen, wie wir das überhaupt berechnen. Aber angenommen, diese Information hätte uns der Himmel zur Verfügung gestellt, dann würden wir so vorgehen. Wir haben wieder diesen Zähler I und J. I zählt die Positionen, ab denen wir das Suchwort am Text vermuten. Und J zählt der Reihe nach die Positionen, die wir durchlaufen wollen. Und solange die Positionen, an denen wir das Suchwort, von wo aus wir das Suchwort versuchen im Text zu finden, das läuft halt von 0 bis n minus m. Bis n minus m. Und Von dort versuchen wir dann jeweils den Text anzufinden. Und das heißt, den Text zu finden heißt, wir vergleichen die Position i plus j im Text mit der Position j im Suchwort. Und solange das gleich ist, zählen wir den Zähler j hoch und schauen daneben weiter. Und wenn wir am Ende angekommen sind, wenn j gleich m ist, dann haben wir offensichtlich einen Match gefunden und sind glücklich. Und sind glücklich. Das passiert hier. Andernfalls, das ist natürlich der spannendere Fall, rücken wir die Startposition, an der das Suchwort nur noch vorkommen kann, weiter um den Betrag j minus border von j und müssen gegebenenfalls aber auch das Wort j, das Symbol j, an dem wir den nächsten Vergleich vornehmen, erhöhen. Und zwar entweder erhöhen wir es nicht, das wäre dann 0, beziehungsweise das würden wir dann machen, wenn dieses Border von J negativ ist. Es könnte ja sein, dass es minus 1 ist. In diesem Falle würden wir das J nicht erhöhen, in allen anderen Fällen erhöhen wir es um den Betrag, der in dieser Border von J abgespeichert ist. Was auch den Wert 0 haben könnte, aber auch größer sein könnte. Okay. Und das wäre der Algorithmus. Wir müssen uns jetzt nur noch überlegen, ob der Algorithmus überhaupt terminiert, weil es könnte ja sein, dass dieses J sich überhaupt nicht erhöht. Und dann könnte es ja vielleicht sein, dass es an irgendeiner Stelle plötzlich in eine unendliche Schleife gerät. Das wäre bitter. Beziehungsweise dann, wenn er terminiert, ob dann das Ergebnis das richtige ist. Also, dass das Ergebnis, wenn es terminiert, das richtige ist, können wir daran, das haben wir schon überprüft, indem wir festgestellt haben, dass diese Erhöhung der Startposition hier gerechtfertigt ist, weil das ein sicherer Shift ist. Und insofern sollte der Algorithmus terminieren, dann liefert er tatsächlich, also er findet zumindest alle Matches und den ersten Match, und wenn er keinen findet, ist auch keiner da. Okay, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie oft werden Vergleiche vorgenommen. Und da sollte das Ziel sein, dass wir irgendwie abschätzen können, dass es irgendwie nur endlich oft ist. Und dazu müssen wir einige Beobachtungen machen. Und die erste Beobachtung, mit der wir starten, ist diejenige, dass die Summe von i plus j zumindest nie kleiner wird. Das ist die erste Vergewisserung, die wir vornehmen. Und die zweite Vergewisserung, die wir uns vornehmen, die wir feststellen, ist, dass die zweite Beobachtung, die wir machen werden, ist, dass sobald ein erfolgreicher Vergleich stattgefunden hat, zumindest das i plus j sich um 1 erhöht wird und auch nach jedem erfolglosen Versuch das i um 1 erhöht wird. Und auf diese Art und Weise stellen wir sicher, dass in jedem Fall, sowohl im erfolgreichen Vergleichsfall wie im erfolglosen, wir immer einen Fortschritt machen in Richtung des Ende und insgesamt deshalb die Anzahl der Vergleiche beschränken können auf eine lineare Funktion in der Länge des Textes und der Länge des Musters. Wie genau wir diese Abschätzung machen, das schauen wir uns dann nächsten Dienstag an. Für heute erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis in einer Woche.